Einen wunderschönen Tag zusammen. Das ist der neue Mehrspieler-Podcast. Heute geht es um Indie-Games. Neben mir sitzen der wunderbare Walde und der ebenso wunderbare Max.
Assassin's Creed! Assassin's Creed!
Mein Name ist Johannes Hahn und wir reden heute nicht über Assassin's Creed 3.
Oh.
Du warst immer derjenige, Max.
Nein, das war doch nur für unsere fleißigen Mitleser und Zuhörer, die genau wissen, dass wir nie wieder über diese diabolische Spiele-Scheiße sind. Schon wieder eine Wertung drin. Nee, wir reden über Indie-Games.
Wir reden über Indie-Games, weil der November ist ja quasi so der Tag, Monat.
Hier nach Hause.
Der Tag im Monat, der November. an dem ziemlich viele Spiele rauskommen, die uns nicht interessieren, wie das eben genannte Spiel um Assassinen heute und damals.
Das war Oktober.
Call of Duty. Ja, es geht in den November rein, die Verkaufszeit.
Cod Blobs 2.
Ist, glaube ich, gestern gestartet, gestern Mitternacht oder sowas.
Ja, 13. Ja. 13.
Heute. Und, heute.
Ja, es hatte Mitternachtsverkauf halt.
Ja.
Die ersten haben die Solo-Kampagne also schon durch.
Wahrscheinlich, zweimal. Ja. Was kommt noch? Was ist noch am Start, konsolenmäßig?
Halo 4.
Oh ja, richtig.
Haben wir raus.
Also ich denke, die großen Sachen waren jetzt wirklich, also ja. Call of Duty kam noch raus. Wir hatten die ganzen, Ende Oktober hatten wir jetzt die ganzen Sportspiele, die wieder richtig rauskamen.
Ja gut, außer diesem Blockbuster, dann kommt im November halt nichts anderes raus, weil alle Schiss haben, dass die Verkaufszahlen halt drunter leiden, denn, ne, weißt du.
Ja, und uns erwartet, glaube ich, im November, Ende November, die Wii U.
Stimmt. Ende November kommt die Wii U.
Hab ich ganz vergessen.
Da, ja, das Lustige ist, ich habe heute gesehen, dass zwei Launch-Titel von der Wii U verschoben wurden. Und das Lustige bei der Wii U ist, das Lustige an der Wii U ist, die Herstellung ist wohl so teuer, dass Nintendo beim Verkauf der Wii U für einen marktüblichen Preis Verlust macht.
Ich finde es gut, dass Nintendo uns die Arbeit abnimmt und sich selber in den Ruin treibt.
Ja, wahrscheinlich. Gut, aber reden wir über Indie-Games, weil wir sind ja nicht Mainstream und so weiter und so fort. Überhaupt und deswegen reden wir eben nicht über die großen Blockbuster, die wir uns auch gar nicht budgetmäßig leisten können und weil wir sowieso keine Spieletests machen wollten.
Genau.
Max, deine Erfahrung mit Indie-Games?
Meine Erfahrung mit Indie-Games ist, dass ich immer, dadurch, dass ich Konsolenspieler bin, hauptsächlich, dass ich ganz oft das Problem habe, und wie Walde ähnlich auch oft Spiele gebraucht kaufe und man dann wirklich auch, du kriegst ein PS3-Spiel, wenn es schon ein bisschen älter ist oder sich schnell verkauft, bekommst du es zwischen 20 und 30 Euro, vielleicht sogar billiger, gerade in meinem Fall, weil ich mir erst spät eine PS3 besorgt habe. Und dann denkst du, 20 Euro für ein vollwertiges PS3-Game oder 50, oftmals leider noch wirklich so 15, manchmal in groben Fällen sogar 20 Euro für ein, also Limbo war 15 Euro am Anfang. Und ich wusste, dass Limbo gut ist, aber Limbo war so ein Spiel, wo ich dachte, das werde ich einmal durchspielen. Vielleicht irgendwann ein halbes Jahr später noch ein zweites Mal. Aber das ist ein, ich glaube,
das
ist eine Spielzeit.
Das würdest du dir ausleihen.
Ja, das ist eine, also als Konsolenspieler denkst du, es sind so 3-4 Stunden.
Es sind auch nicht mehr. Also,
und, aber alle sagen, es ist super. Und ich habe selber mal eine halbe Stunde so dran mitgespielt bei einem Kumpel. Und das war wirklich so, also es ist super gut gemacht. Limbo ist auch eine der Vorzeigeprodukte, glaube ich, wenn es so um die jetzt moderneren Indie-Games geht. Ich kann das nur aus meiner Sicht sagen, ich als Konsolenspieler habe oft so diese Hemmschwelle, so und so viel Euro dafür auszugeben. Das ist so ein ganz großer Punkt, auf den wir, denke ich, auch noch zu sprechen kommen müssen.
Ja, das liegt ja zum Teil daran, dass das eben gebunden ist an, jetzt bei der PlayStation 3 eben ans PlayStation Network, beziehungsweise bei Xbox eben an den Xbox Live Marktplatz, glaube ich, heißt es.
Live Arcade.
Live Arcade.
Ich meine, da sind sogar noch mehr Indie-Spiele vertreten als bei PSN, weil Microsoft sich sofort diese ganzen Exklusivrechte kauft von denen.
Auch interessant, wirklich, das muss man mal sagen. Also da sind Xbox-Besitzer auch aus meiner Sicht weiter vorne, weil Microsoft viel in so, gerade auch weil Microsoft im Computerbereich mehr macht und die wahrscheinlich, die kommen schneller an diese Entwickler ran und schnappen die sich gleich.
Walde, was sind deine Erfahrungen mit den Games?
Ja, Max hat das schon richtig angesprochen, dass du als Konsolenspieler hauptsächlich eher nicht so in den direkten Kontakt kommst mit den ganzen Indie-Spielen. Also ich kenne die meisten auch eher durch Internet und Memes und das ganze Gedöns. Und wir glaube ich, haben auch noch angesprochen, schon vorher, dass sind PC-Spieler in dem Sinne, wie soll ich sagen, bevormundet? Oder ich sag's mal andersrum, dass...
leichtere Zugänglichkeit.
Konsolenspieler, die haben halt auf jeden Fall, die ziehen den Kürzeren dabei, weil...
Nicht nur das, also man muss so sagen, wir Konsolenspieler sind übelst geblendet. Wir sind übelst geblendet einfach, weil für uns ist es noch... Wenn ich eine PS3 habe, dann bin ich gewohnt, dass die Spiele... Wir meckern ja, also gerade du und ich, wir kennen das ja, wir meckern ja gerne schon mal, einfach wenn man Uncharted gespielt hat, ist alles grafisch irgendwie nicht mehr so geil.
Und es ist das, egal.
Und dann denkst du dir, Limbo ist ja auch irgendwie fast nur ein Flash-Game. Gefühlt, so von der Mechanik, ist es sehr simpel und man baut sich dann in den Kopf, das ist so simpel und so einfach, ich weiß nicht,
ob ich dafür Geld ausgeben sollte, aber das ist ja bei den PC-Spielern im Prinzip das Gleiche, wenn sie es halt nicht mal eben irgendwo runterladen. Die Sache ist nur, dass du kannst ja auf Plattformen wie Newgrounds oder sowas gehen, also die ganzen
Flash-Videos. Zum Beispiel.
Ja, genau, und da hat das ja alles angefangen und es gibt so eine tolle Doku, für die ich jetzt Werbung machen werde.
Indie Game The Movie.
Ja, ja, und das ist eine super gute Doku über hauptsächlich über die Macher von Super Meat Boy und von, wie heißt das Spiel? Fest, der Braid-Typ, der Braid-Typ, der ist die ganze Zeit so, ja, ich bin ja so ein Künstler, ihr habt ja keine Ahnung, was ihr macht mit eurem Fleischbein, der da rumläuft. Der ist aber ganz okay, der sieht nur aus, als ob Opium raucht die ganze Zeit und so. Egal. Auf jeden Fall, da wird auch deutlich gemacht, dass die haben alle irgendwo mit Flash-Games angefangen. Und deswegen darf es auch keinen wundern, dass jedes Spiel im Prinzip so aussieht, als könntest du es ebenso gut mit der Maus spielen.
Also ich habe irgendwann mal Binding of Isaac gekauft, so das Nachfolgespiel oder das Spiel, was Edmund Macmillan, einer der Leute hinter Super Meat Boy, direkt danach gemacht haben. Und es ist, weil es eben auf so einem Flash ist, basiert ja tatsächlich auf der Flash-Architektur, konnte man es beispielsweise nicht mit Gamepad spielen. Und ich habe heute eine halbe Stunde damit zugebracht, mein Gamepad auch per Joy-to-Key auf Binding of Isaac zu optimieren. Gut, aber jetzt ist viel über den PC geredet worden und auch darüber, dass es PC-Spieler angeblich einfacher haben, an Indie-Games zu kommen. Das ist nicht unbedingt der Fall. Also, wenn ihr beispielsweise an die großen Titel denkt, wie Braid, wie Limbo, wie Super Meat Boy, die sind alle zuerst auf Konsolen erschienen. Warum? Ganz einfach, weil es einfacher ist für die Entwickler, für ein bestimmtes System oder eine bestimmte Maschine ihre Sachen zu optimieren. Und PCs sind ja notorisch offen, ja, und deswegen ist es schwieriger, da das Spiel auf allen Plattformen im Grunde genommen zum Laufen zu bringen und so kompatibel zu machen.
Ich denke auch, dass Microsoft wirklich diesen Markt gesehen hat, weil du hast gerade die Spiele genannt und Limbo und Braid sind einfach beides, waren ganz lange Xbox Exclusives und kam auch erst auf den PC und dann für PlayStation.
Meat Boy gibt es immer noch nicht für PSN, habe ich heute
rausgekriegt. Genau, Meat Boy war auch eine Sache, auf der Xbox gestartet. Ja. Also die haben wirklich diesen Markt für sich genutzt, auch mit Spielen, die sich einfach in der Breite spielen lassen. Weil es ist, also Meat Boy ist ja Leute, denen die alten Marios zu langweilig sind oder die an die japanischen Marios nicht rankommen. Und im Vergleich dazu, wenn du die Vorzeigetitel aus der PlayStation-Ecke suchst, dann ist das natürlich That Game Company, die Flower, davor Journey. Flow und jetzt Journey gemacht haben.
Sind das dieselben?
Das sind alles drei dieselben. Das ist so, die sind die Garantie dafür, dass du ein absolutes Art-Spiel bekommst, das komischerweise tatsächlich Bock macht. Ich habe die Demo zu...
Das Spiel ist so gut, du bist im Prinzip nur am Latschen.
Ja, es ist ganz komisch, aber man muss die Demo selbst gespielt haben. Das sind unglaublich beruhigende Spiele. Also ich kann mir echt gut vorstellen, wie wenn ich so Games-Journalist wäre und du musst über drei Spiele am Tag schreiben, so über Cod Blobs 2, Assassin's Creed 3, das ist so eine super Abkürzung, und das neueste Super Mario Steve, dass du dann immer dazwischen eine halbe Stunde Journey spielst und läufst mit diesem Männchen durch die Wüste. Und ich kann es nicht beschreiben, also es ist weiterhin super schwer zu beschreiben. Das war ja auch, ich habe mich ganz lange gegen gewehrt, obwohl die Demo ja dann kostenlos war.
Ich habe mich gegen die kostenlose Demo gewehrt.
Ja, weil ich dachte, nee, du bist der Wind und du pustest Blätter durch die Gegend. Aber dann spielst du das und das ist ein Spiel, Spielsystem, was du in einem Mainstream-Spiel nicht bekommen würdest. Einfach weil ein Mainstream-Spiel zu viel finanziellen Druck hinter hat. Ja, und ja, was gut. ist, wenn den Leuten es nicht gefällt, dass du der Wind bist und Blumenblätter durch die Gegend, so weil die Hälfte der Spieler einfach sagt, faggot.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also was Indie-Games im Grunde genommen den Mainstream oder den AAA-Games zuvor haben. Aber bevor wir das machen, würde ich vielleicht noch auf einen Unterschied eben zwischen PC und Konsole eingehen. Mhm. Also es ist, glaube ich, so, dass wenn du ein PC-Spieler bist oder Indie-Games hauptsächlich per PC spielst, dann kommst du meistens tatsächlich billiger ran. Und ich meine jetzt nicht gratis Raubkopie, ole ole, sondern ich meine wirklich in Form von so Bundles und so weiter, von verschiedenen Bezahlmodellen, die man hat.
Steam.
Ja.
Steam,
ohne zu viel Werbung zu machen.
Oder Steam PayPal, ja. Also ja. Ich meine ganz einfach, ich glaube, ich habe meine Minecraft-Version damals per PayPal bezahlt. Ja. Übrigens, wir hatten das eben schon im Vorgespräch, aber jetzt müssen wir es nochmal offiziell machen. Übrigens, Notch Minecraft hat, glaube ich, 8 Millionen Kopien verkauft. Gestern oder vorgestern wurde die Marke durchbrochen und ist damit erfolgreicher als die Sims 2 Haustiere. Und insgesamt,
ziemlich beruhigend.
Insgesamt bis heute wohl das 9. erfolgreichste oder am meisten verkaufteste PC-Spiel, soweit ich weiß. Also man kommt, glaube ich, ein bisschen billiger ran, einfach weil man viel mehr Bezahlmodelle hat, eben zum Beispiel dieses Pay What You Want oder sowas wie eben das Humble Indie Bundle, ich glaube 4 oder 5 war das, 5. Was diese wirklich ein großartiges Angebot hatte, wo ich viele Indie-Games, die ich heute noch spiele, im Grunde genommen drin hatte.
PC-Spiele sind ja allgemein immer billiger als Konsolenspiele.
Meistens, ja.
Ja, das kommt noch dazu, einfach ja, weil viel weniger Hickhack drumherum ist. Du kannst das.
Ja, ja.
Wobei der Witz ist, gerade bei diesen Spielen, es ist so oder so hier nur ein Download. Es ist nur ein Download.
Ja.
Das heißt, es gibt keinen Stress drumherum irgendwie, dass das Ganze auf eine Blu-ray beziehungsweise auf 3, 4 DVDs gepresst werden muss. Ich sag nur, es ist weniger Umstand und da ist es immer schade, dass...
Es wäre echt richtig schön, wenn sich der weniger Umstand, also die gesparten Logistikkosten, ja, die gesparten Verpackungskosten und so weiter auch im Kaufpreis niederschlagen würden. Aber das tun sie ja meistens noch nicht.
Ja, also da wollte ich ja hin.
Noch nicht bei der digitalen Distribution. Das ist die große Sauerei eigentlich.
Ja, aber die Leute es trotzdem kaufen.
Da müssen wir, also das würde noch einen anderen Podcast füllen mit digitalen Distribution, nur so viel ganz kurz. Man kann auch heute noch nach Spielen gucken, die inzwischen 3, 4 Monate alt sind. Zum Beispiel das passt jetzt schlecht, ich habe kein aktuelles Beispiel. Ich weiß noch damals, als Infamous 2 rauskam, 3 Monate später oder 4 Monate später habe ich es so neu als Digital Download im PSN gesehen für den Vollpreis von 60 Euro. Als Disc inzwischen schon für 40 Euro bekommen, als Neuware. Nicht von irgendeinem Dritthändler, sondern wirklich so wie die großen Amazon es ist und der
Platin, ganze. Platin Collection.
Nee, es war noch nicht Platin. Platin sind 30 Euro. Das war das neue Spiel für 40 Euro, weil inzwischen Spiele ja auch sehr schnell den Neupreis runtersetzen.
Das ist ein Singleplayer-Ding, ist ja.
Ja, gerade so Singleplayer. Aber das ist dann ein anderes Thema. Aber das sollte man auf jeden Fall im Hintergrund.
Die ganze Zeit so.
Nee, die digitale Distribution ist schon ein wichtiges Thema für Indie-Games.
Auch für Indie-Games.
Weil da kommen Indie-Games raus und da kommen wir wieder. Ich wiederhole mich dann, wenn ich den Punkt wieder sage, aber da kommen wir dann hin, diese Spiele.
Dass der hauptsächliche Marktplatz für Indie-Games halt dieser digitale Handel ist.
Ja, richtig. Oder, ne? Und der zündet am PC am besten, weil Seiten wie Steam und auch bei PayPal einfach viel schneller auch mal so Bundles oder günstigere Angebote geben.
Es gibt halt viel Unterstützer. Es gibt halt kein Steam für
richtig. Und die haben Monopole. Die haben ihre Monopole, wo sie sagen können, nö, 15 Euro, wenn ihr es spielen wollt. Und gehen da für mich in große Gefahr ein, weil viele Spieler gut genug Rechner haben, dass sie sagen, dann spiele ich Indie-Games halt auf dem Rechner.
Oh Mann, ich kann Dimmo nicht auf dem Rechner. Das ist echt ein Problem.
Nee, aber das stimmt. Also ich denke, dass das Internet da richtig, richtig viel möglich gemacht hat. Also wenn wir jetzt zu einem konkreten Beispiel kommen, Limbo, ja, da steckt da eigentlich ein Typ dahinter, der sich Gedanken zum Art und zum Spieldesign gemacht hat, das Ganze ins Internet gestellt hat mit Skizzen und darauf haben sich Leute gemeldet und gesagt, hey, finde ich super, mach das Spiel. Mhm. Und er hat sich dann mit einem zusammengetan, also der Arndt Jensen hat sich dann zusammengetan mit
Dino Patti. Aus Dänemark.
Genau, es ist ein Däne. Und das Besondere, an Limbo ist, dass es gefördert wurde von einem dänischen Staatstopf, ja, mit Subventionen eben für die heimische Spieleindustrie. Das ist relativ
dänisches Kulturgut.
Es ist dänisches Kulturgut sozusagen. Ja.
Und das ist wahrscheinlich das bestverkaufte Kulturgut der Dänen in den letzten 3 Jahren.
Das und Kinderfilme. Und das Besondere bei Limbo ist dann wieder, abgesehen davon, dass sie offiziell gefördert wurden, ein Videospiel wurde offiziell vom dänischen Staat gefördert. Das muss man sich in Deutschland mal reintun.
Ist es gar nicht mehr Indie.
Doch,
das ist schon wieder so Indie.
Ja, wenn du künstlerische Freiheit hast, dann bist du ja independent sozusagen. Du hast niemanden hinter.
Sie hatten die Freiheit. Sie haben ja nicht gesagt, sie haben wirklich einfach nur gesagt, ihr wollt ein Spiel machen, macht das. Hier ist das Geld.
Und das Tolle ist, dass das Playdead immer noch Indie sind, weil sie sich nämlich von ihren Investoren freigekauft haben. Mit dem wahnsinnigen Erlös von Limbo haben sie sich von ihren Investoren freigekauft und sind jetzt 100% independent.
Die, woran ich da gerade noch denke, ist Trine. Also Trine, die ja auch noch Trine 2 bekommen haben. Und die haben sich das klingt jetzt böse, haben sich verkauft. Aber da liegen Rechte dann auch bei den Großen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, seit dem zweiten Teil. Was ja dann wirklich so der Teil 1 nochmal in Hochglanzoptik mit ein paar Verbesserungen. Aber was aus dem Spielstudio geworden ist. Aber überhaupt von den Spielstudios bekommt man halt auch nicht so viel mit.
Nee.
Also ich bin auch gespannt. Die haben sich jetzt freigekauft. Aber in diesem wirklich interessanten, muss man wirklich sagen, diesem Indie-Game The Movie, merkt man auch, dass da viele Charaktere sind, die sagen, nee, ich mach das nicht fürs Geld. Ich mach das nicht fürs Geld. Ja. Ich will dieses Spiel, ich will diese Idee umsetzen. Ja. Also das glaubt man dann gerade auch, du hast den Namen aufgeschrieben, ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, dem Macher von Super Meat Boy, der dann
Binding MacMillan ist.
Der Herr MacMillan, der dann Binding of Isaac rausbringt, was so ein höchst abgefuckt depressives Spiel ist,
dass du dir denkst,
nee.
Und ich meine, Braid ist ja ähnlich. Braid war ja auch das mit dem Twist-Ende, ne?
Braid war ja dann hochnäsig.
Was wir nicht spoilern wollen, ne?
Wobei das ja nochmal.
Deswegen, es hat ja noch ganz viele Meta-Ebenen durch.
Also,
da müssen wir Philipp einladen.
Braid, muss ich sagen, hat mich ein bisschen genervt, weil ich die Rätsel A zu schwer fand, teilweise.
Till sagt auch, das Spiel ist so schwer, es macht schon keinen Spaß mehr.
Und vor allen Dingen, das Ende ist ein Tick unbefriedigend, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt noch diese Sterne sammle, ändert sich ein bisschen was. Und vielleicht bekomme ich dann ein netteres Ende oder so, ja.
Was wird noch schlimmer?
Das ist kein Leben. Aber ich hatte echt nachdem ich mir im Internet angeguckt habe, was ich für eine Scheiße für diese Sterne machen muss, dachte ich mir, nee, also.
Das ist fast wie Massive. Nein,
gut. Gut. Aber das, was du eben schon angesprochen hast, Max, ist natürlich interessant. Also, Warum machen Leute Indie-Games? Was ist das Erfolgsrezept von Indie-Games?
Willst du jetzt eine Antwort von uns? Oder
hast ich weiß nicht, habt ihr Ideen dazu? Also ich hab eine Idee oder ich habe zwei Theorien.
Was du schon gesagt hast, du hast eine Vision, die kannst du aber nicht unbedingt umsetzen, weil sie zu sehr von dem ganzen Mainstream und genau den Spielen abschweift, die hundertprozentig Geld machen. Und zum Beispiel in der Doku, wenn der eine Typ schon sagt, ist mir egal, ob das Spiel floppt oder nicht und ich am nächsten Tag vom Auto überfahren werde, Hauptsache das Spiel wird fertig. Okay, das ist schon ziemlich creepy, aber da siehst du schon, was da für eine Passion hintersteckt. Der Typ, der dünnere von beiden.
Ach so.
Der auf jeden Fall, dass der gesagt hat, der hat kaum Geld, der macht gar nichts mehr, außer 24 Stunden am Tag fast 24 Stunden am Tag dieses Spiel zu programmieren. Er sieht nur noch dieses Spiel, er weiß gar nicht mehr, ob das Spiel Spaß macht oder nicht, ob es zu schwer ist oder zu leicht, weil er nur in dieses Spiel vertieft ist, aber der halt so eine Passion hat, dass er unbedingt dieses Spiel fertig machen will, damit andere halt diese Vision von ihm miterleben können, wo die eine Freundin am Ende geweint hat, weil da so viele Reviewer waren, wo sie gesagt hat, die haben es wirklich kapiert. Ah, das kann ich mir diese nackte, hässliche Katze kaufen. Die sie sich am Ende gekauft hat. Ja, na gut. Aber so war es eben.
Ich denke, was ganz wichtig ist bei Indie-Games, ist tatsächlich die Internet-Community oder Internet-Communities, weil du kannst deine Sachen besser bewerben. Früher hättest du nämlich auch das Problem gehabt, also ganz viele Leute wussten ja von Super Meat Boy. Sie wussten durch Newgrounds überhaupt von sozusagen den Anfängen von dem Spiel.
Meat Boy, ja.
Genau, Meat Boy einfach nur. Man kannte den Vorgänger, den hatten schon mehrere Tausend, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende gespielt. Und wenn dann angekündigt wird, so auch über Newgrounds, hey, es wird ein Super Meat Boy geplant, was wirklich für die Konsolen rauskommen soll, bessere Grafik und alles und noch mehr Level, dann sind die Leute schon mal aha und oho. Und dann wird auch mal irgendwie ein Level online gestellt. Schon mal von denen. Und dann, da sind ja dann auch irgendwie, wenn sie 50.000 Kommentare bekommen, so von wegen, oh, ich kann es kaum erwarten oder das sieht voll Selbst schlechte Sachen sind da ja erstmal, auch polarisierende Meinungen sind ja gut für dich. Du kannst unglaublich viel Werbung mit diesen kleinen Spielen machen und dann entsteht so ein Massenverkauf wie bei Limbo. Aber ich denke, dass die Leute, also erstmal entsteht diese Bindung, man fühlt sich mehr einbezogen und was dann dazu kommt, ist, dass einfach die Leute, eigentlich wollen die Leute schon was anderes. Die Leute, jeder will ja eigentlich anders sein, auch wenn wir alle überall eigentlich unsere Klamotten beim gleichen Händler kaufen, im Endeffekt mehr oder weniger ist es so, ihr kennt das Gefühl vielleicht, man fühlt sich immer komisch, wenn man irgendwo mit seinem Pullover langläuft und jemand hat genau denselben Pullover an oder wirklich ganz creepy wird es, wenn er genau das gleiche Outfit wie du an hast und du denkst dir so, das ist creepy, aber es ist eigentlich nicht creepy. Weil das kommt halt vor, dass ihr beide euren Pullover bei H&M gekauft habt. Was für ein Wunder. Aber jeder hat so schon das Bedürfnis, ein bisschen anders zu sein. Und wenn du so ein Spiel hast, wo du das Gefühl hast, das hat eine Eigenheit. Und das haben diese Spiele ja auch einfach im Vergleich zu der leider durch den Druck der großen Publisher, der verständlich ist, etwas weichgewaschene Allgemeinheit, die du so im Mainstream bekommst, funktioniert es. Und es funktioniert besser als auf großen Plattformen. Da wäre jetzt ganz klein, müssen wir gar nicht drüber reden, wenn ich an das Spiel Catherine denke, für die Konsolen, das vom Artstyle und allem schon ziemlich anders war als das große und sich auch nicht so gut verkauft hat, aber so diese typischen Indie-Kritiken auch bekommen hat, alle so, es ist mal ein Spiel, das was ganz anderes probiert. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Spiel, das über PC sich super verkauft hätte.
Das kann sein. Also meine Theorie, warum Indie-Games erfolgreich sind und warum der Markt momentan eben auch boomt, ist, dass einfach viele Indie-Games gemeinsam haben, dass sie eine Vision haben, dass sie aus einem Guss sind. Ja? Sie wirken viel, viel in sich stimmiger. Und genauso wie es Indie-Filme gibt, gibt es eben auch Indie-Spiele. Und das Besondere bei beidem ist einfach, dass sie eben nicht diesen Mainstream ansprechen, sondern den Leuten zeigen, hier, das kann man mit diesem Medium machen, sei es jetzt Film oder Spiel. Ja?
Vor allem können sie halt Fehler, die dieser Mainstream nicht kapiert, zum Beispiel warum es Horrorspiele eigentlich nicht mehr gibt. Und dann kommen solche Vögel an, wie die, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber die Typen, die Amnesia gemacht haben. Und auch genau kapiert haben, so okay, ein Horrorspiel ist nicht, dass du irgendwie so eine mega heftige Wumme hast, sondern du hast gar nichts und rennst von dem Vieh weg, wie es halt in einem Horrorfilm so sein soll, oder in so einer Horrorvision, sag ich jetzt mal, so sein sollte. Und dass die genau sowas machen und voilà, ganz viele sagen so, das ist so das Horrorspiel schlechthin. Und
das Gefühl von Hilflosigkeit. Das Gefühl von Hilflosigkeit, Slenderman wäre auch noch ein kleines Beispiel.
Genau, Slender. Ja. Dass es ja kostenlos gibt, lustigerweise. Ja, dieses Spiel gibt es kostenlos für den PC. Und ich glaube also, dass es dieses aus einem Guss sein, diese gemeinsame, kohärente, sowohl mechanische, designtechnische als auch vom Artdesign, künstlerische Vision her ist, dass die Leute anziehend daran finden und das viel besser funktioniert als, sage ich jetzt mal, ein Cod Blobs, egal welcher Teil, der an allen Stellen zwar wie ein riesiger Actionfilm ist, aber nachdem man sich dann genauso scheiße fühlt, weil man sich denkt, pff, okay, was habe ich jetzt gelernt? Ja? Und
War is awesome.
oder nehmen wir eben sowas wie darf ich es jetzt nehmen, Assassin's Creed?
Ich wusste, dass das heute
ist. Natürlich, also so als Abschluss.
Als Abschluss, das zwar sehr, sehr vielfältig scheint, was ich bisher so gehört habe, also ich meine, man konnte sich dem ja nicht so wirklich entziehen, wo ich aber ganz genau weiß, ich werde irgendwann die Lust daran verlieren und nur noch die Story durchspielen. Wenn ich es denn irgendwann vielleicht mal spiele, weil es mich erschlägt mit seiner Vielfalt. Und da sind so kleine, kondensierte Spiele, die dir zeigen, da geht's lang und so kommst du dahin und jetzt mach. Oder die mir eben nicht zeigen, wie ich dahin komme, sondern es mich selbst herausfinden
Portal.
Lassen.
Portal zum 2. Beispiel Portal.
Ist ja irgendwo auch so ein bisschen retro mit diesem ganzen. Es ist
ja wieder linearer werden.
Also Flash-Games, Indie-Games, die sind ja fast hauptsächlich, glaube ich, Side-Scroller.
Ja, natürlich. Also 2D. Ist
einfach nur,
gutes altes 2D. 2D-Rätsel, 2D-Jump'n'Run, Side-Scroll-Shooter wie Contra.
Das gehört auch noch dazu, dass viele Genres, die im Grunde genommen so ein bisschen ausgestorben sind oder nur noch ganz wenig vorhanden sind, eben in diesen Indie-Projekten wieder aufleben. Nehmen wir beispielsweise den 2D-Jump'n'Run-Plattformer à la Meat Boy. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen können, so zum Abschluss. Aber Walde, dein Lieblings-Indie-Spiel?
Da habe ich nicht so viel ausprobiert. Da muss ich einfach sagen, Super Meat Boy. Muss ich so sagen. Nee, das, okay. das Spiel macht richtig Spaß, macht aber auch übel aggressiv. Ja, ich sag das mal. Also das, wenn einem langweilig ist, geh mal auf Newgrounds und probier mal Meat Boy aus. Kann ich nur empfehlen.
Das ist auch gut zum... Also ich müsste sagen, und das wäre super langweilig, weil ich gemerkt habe, dass bei Indie-Games gerade Rätsel super viel Spaß machen, müsste man den Thron eigentlich an Portal 1 geben, was man streng genommen wirklich als Indie-Projekt sehen muss.
Ist eigentlich, aber es
kann man sich nehmen. Und deswegen ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber Julia zockt es zurzeit immer wieder. Ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es direkt von Chrome ist als Application. Voodoo Ninjas heißt es. Super behinderte. Du hast drei verschiedene Charaktere, die verschiedene Fähigkeiten haben. Also einer kann ein bisschen hochspringen, einer ist klein und kommt durch Lücken, einer ist schwer und kann Knöpfe betätigen oder das, Schalter betätigen.
Das Lost Vikings-Prinzip.
Ja. Genau, Lost Vikings ist nichts Neues, davon gibt es ganz viele Spiele. Aber so, von den Leveln, die ich bisher gesehen habe, sind clevere Rätsel. Und gerade da finde ich Indie-Games super stark. Deswegen, also ich sage jetzt einfach mal Voodoo Ninjas, weil ich da gerade drin bin. Aber es gibt noch ganz viele andere Beispiele, die großteils auch echt kostenlos sind, auf Newgrounds oder eben wirklich über die verschiedenen, über Firefox einfach mal bei den Add-ons gucken. Da sind Spiele dabei, bei Chrome gilt das gleiche, bei Internet Explorer bin ich nicht drin, hat es bestimmt auch. Also ich würde jetzt, also Voodoo Ninjas, /Rätsel.
Also mein Lieblings Indie-Spiel ist gleichzeitig auch so mit das erste Indie-Spiel, was ich so richtig intensiv gespielt habe, und das ist mein All-Time-Favorite Amnesia, einfach, weil es mich so, es gibt kein Spiel, was mir bisher so viel Angst eingejagt hat, einfach. Und also wer sich wirklich mal das Fürchten lehren lassen will, der möge Amnesia The Dark Descent spielen, und ich freue mich wie blöde auf die kommende Fortsetzung zu Amnesia A Machine for Pigs. Gut, es hat wieder Spaß gemacht mit euch Jungs. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr da draußen an den Hörgeräten hattet auch Spaß und fühlt euch jetzt informiert und vielleicht auch provoziert, einen Kommentar zu hinterlassen. Das waren Walde,
Tschüss,
Max,
auf Wiedersehen.
Und ich, Johannes, und wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche.